Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. In ein paar Stunden um 19 Uhr wird hier das Programm umgeworfen. Wir spielen nur heute die neue Science-Fiction-Serie Hologrammatica hier im Radio. Gibt es natürlich auch als Podcast zu hören. Wir sprechen hier gleich im Kompressor darüber, wie realistisch das eigentlich ist, dass eine KI, wie sie in dieser Serie vorkommt, den Klimawandel verhindern könnte. Und welch andere Science-Fiction-Vorbilder da drinstecken. Dafür müssen Sie Hologrammatica auch noch selbst nicht gehört haben. Schön, dass Sie jetzt hier dabei sind im Kompressor. In der Türkei ist der Rockstar und Aktivist Haluk Levent festgenommen worden. Levent engagierte sich unter anderem in der humanitären Arbeit, wie nach dem Erdbeben in der Türkei vor 3 Jahren. Nun lautet der Vorwurf, Geldwäsche, wie viel da dran ist, wie viel nicht, können wir nicht klären. Aber wir können den Fall einordnen, inwiefern die Türkei mit Repressalien weiter auch gegen Künstler vorgeht. Darüber kann ich sprechen mit Hürcan Asle Aksoy, Senior Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik beim Zentrum für angewandte Türkei-Studien. Hallo.
Hallo.
Erstmal zur Person. Wer ist Haluk Levent und wie engagiert er sich genau?
Er ist Rockmusiker, aber ist auch Aktivist. Er hat sich in den letzten 10 Jahren mit humanitären Hilfe und dann insbesondere in unterentwickelten Gebieten beschäftigt. Und in der letzten Zeit war er aber öfters in den Medien, weil er gekündigt hatte, dass er nicht als Rocksänger, aber auch nicht als Aktivist weitermachen will und er seine Nichtregierungsorganisation zumachen wollte.
Was sind die Hintergründe?
Der Hintergrund ist eigentlich, dass es gegen ihn bereits eine öffentliche Aufmerksamkeit war wegen Geldstrafe. Er war auch vor der Festnahme einige Male in Medien, dass er finanzielle Probleme hatte.
Und jetzt möchte er sich zurückziehen. Der Vorwurf jetzt ist ja Geldwäsche. Wie ordnen Sie die Vorwürfe aktuell ein?
Diesmal ist es also nicht nur finanzielle Strafe und so weiter, tatsächlich Geldwäsche, auch Verstoßes gegen das Vereingesetz, auch sogar Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung. Also die sind jetzt die Festnahme basiert auf mehreren Beschuldigungen. Ich glaube, erstens ist ein wichtiger Ziel, weil seine Organisation Ahbap nach dem Erdbeben enorme gesellschaftliche Anerkennung erlangte und dort handlungsunfähig war, wo der Staat unfähig war. Das natürlich strahlt auch ein politisches Signal. Er hat das einfach ganz offen gestellt, dass staatliche Strukturen versagen und dass seine Organisation besser organisiert war und die Menschen dort helfen könnte.
Anfang des Monats wurde ja auch ein Comedian festgenommen. Der NATO-Gipfel war vergangene Woche in der Türkei. Wie beobachten Sie gerade die Lage in der Türkei?
Also wir sprechen ja seit ungefähr 10 Jahren über zunehmende Repression in der Türkei. Und in dieser Repression benutzt die Regierung ganz klar die rechtsstaatlichen Instrumente, in anderen Worten Justiz. Ich muss aber hier hinzufügen, die Türkei verfügte auch nicht vor der Regierung, also Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei AKP, eine vollständig konsolidierte und unabhängige Justizwesen oder Rechtsstaat. Politischer Einfluss war auf die Justiz war immer ein Problem, aber unter der AKP hat sich diese Entwicklung jedoch deutlich verschärft. Das ist genau, was wir erleben. Die Justiz wird heute benutzt oder genutzt, um gegen nicht nur Comedians oder Rockstars oder Vertreter der Zivilgesellschaft, sondern auch gegen Oppositionspolitiker wie Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu oder CHP-Vorsitzende Özgür Özel, Journalisten, Bürgermeister oder Philanthropen wie Osman Kavala oder kurdische Politiker und Politikerinnen angewendet. Daher fragt man sich nicht nur die Frage, ob die Ermittlungen richtig sind, sondern ob die Ermittlungen unabhängig, transparent und nach rechtsstaatlichen Standards geführt werden. Daher können wir jetzt sagen, dass das diese juristisches Vorgehen auch eine politische Signal zur Bevölkerung und zur Gesellschaft.
Vielen Dank, Hürcan Asle Aksoy, für die Einordnung.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Vielleicht haben Sie ihn schon gehört, den neuen Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast Hologrammatika, eine Science-Fiction-Serie nach dem gleichnamigen Roman von Tom Hillebrand. Die Serie spielt 2088. Die Erde hat da schon einen Klimakollaps hinter sich sowie eine Völkerwanderung. Und darin geht es auch um die Frage, ob eine Super-KI uns helfen kann, den Klimawandel zu bekämpfen. Die Idee mit der Super-KI klingt natürlich irgendwie neu und modern, greift aber eines der beliebtesten Themen der Science-Fiction auf, hat berühmte Vorbilder, also von HAL 9000 über Neuromancer bis zu Commander Data. Wir sprechen mit Medienwissenschaftler Lars Schmeink über künstliche Intelligenzen in der Science-Fiction und über das Hörspiel Hologrammatika. Hallo Lars.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie unterscheidet sich die KI in Hologrammatika denn zum Beispiel zu HAL aus 2001, Odyssee im Weltraum oder wer jetzt nicht so im Science-Fiction drin ist, einfach zu den gängigen Systemen wie Claude oder ChatGPT?
Also tatsächlich ist ETA eine starke KI, also etwas, was es aktuell nur in der Science-Fiction gibt. Eine KI, die Bewusstsein hat, die ein eigenes Ich-Gefühl hat und die tatsächlich mit so einer Art übermenschlichen Fähigkeiten in der Lage ist, zu planen und zu denken. Das gibt es real bisher nicht. Claude oder ChatGPT sind also nicht mal annähernd das, was wir da so in der Science-Fiction irgendwie feststellen. Und im Vergleich zu anderen fiktionalen KIs ist ETA sowas wie Skynet aus Terminator ein globales System im Computernetz. Also eben nicht wie HAL, der nur auf einem singulären Raumschiff ist, oder wie Commander Data, der tatsächlich ein Androide ist, also sogar in einem physischen Körper steckt.
Also kein einzelner Roboter oder so ein Bordcomputer, sondern ein globales KI-Netzwerk. In Hologrammatika wird ETA, also diese KI, nicht von einer Firma, sondern von den Vereinten Nationen entwickelt und soll der Menschheit dabei helfen, die Welt zu retten. Aber das klappt nicht so recht, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Und das ist sehr spannend, denn aktuell diskutieren wir darüber, dass die Gefahr von KI darin liegt, dass einige wenige Tech-Konzerne sie entwickeln. Also wir gehen im Moment davon aus, dass die KI womöglich dazu genutzt wird, die Interessen einiger weniger voranzutreiben. Und da geht es dann halt um so Fragen wie, wer hat Zugang zu oder Kontrolle über die KI? Im Hörspiel ist das aber ein bisschen anders, da ist es die Politik, die das entwickelt und trotzdem geht es schief, denn die Menschheit sieht nicht ganz ein, dass das, was die KI da macht, total anders funktioniert, also die KI anders denkt, anders beurteilt. ETA erkennt, die Menschen und deren Handeln sind das Problem bezüglich des Klimawandels. Und weil diese Erkenntnis eben nicht ganz so weit weg liegt von der von Skynet oder HAL, schlägt er drastische Maßnahmen vor, die aber die Menschen nicht umsetzen wollen und die Politik ganz bestimmt nicht verteidigen kann. Weil wir handeln halt eben sehr irrational. Und entsprechend kommt die KI zu der Idee, wer den Klimawandel aufhalten will, der muss den Menschen ändern. Und das ist natürlich ein Konflikt, der da entsteht, wenn man das der KI übergibt.
Ja, Menschen ändern oder auch, vielleicht sind Menschen auch einfach der störende Faktor. Skynet, diese KI aus der Terminator-Reihe, die will ja wirklich die ganze Menschheit zerstören. Also hat KI immer so ja diesen Konflikt zwischen Rettung und Bedrohung?
Ja, tatsächlich ist dieser Konflikt da. Zum Glück ist das bei ETA nicht ganz so krass. Also der kommt zwar zu den Überlegungen, dass die Menschen da nicht so richtig ideal sind für irgendwie, macht aber Vorschläge, die einfach nur erstmal den Menschen schockieren. Und was dann passiert im Roman ist, dass dieser Kontrollverlust, dass die KI nicht das tut, was sie soll, die Menschen schon so erschreckt, dass die daraus auf die Idee kommen, die KI abschalten zu wollen. Was ETA nicht zulässt, weil ETA schlauer ist und sich tatsächlich verstecken kann. Aber ja klar, es gibt diese böse KI, Skynet ist ein Beispiel, wo die Menschen als Hindernis gesehen werden. Das Master Control Programm aus den Tron-Filmen, Mother in Alien, es gibt eine ganze Menge Beispiele. Es gibt aber auch die Gegenbeispiele dazu, wo uns die KI wohlgesonnen ist. Ein Bug aus Theresa Hannigs Roman Pantopia zum Beispiel oder Samantha aus Spike Jonze' Film Her oder auch David, der kleine Junge aus Spielbergs AI. Und dann gibt es noch so diese Mittelposition irgendwie, dass die KI uns relativ egal ist oder wir der KI, so wie Neuromancer aus dem Roman von William Gibson, der will eigentlich nichts weiter als ein Pendant von sich selbst finden, einen Partner, wie er selber ist. Also das heißt, unser Problem ist aktuell nicht so sehr, dass wie KI zu uns steht, sondern dass wir als Menschen den falschen Blick darauf haben, was KI tut, so eine Art Ethik des Handelns irgendwie da reindenken. Das hat Isaac Asimov schon probiert. Der hat in den 50er Jahren die Gesetze der Robotik aufgeschrieben und hat versucht, die quasi so eine Art ethisches Handeln in die KI einzubauen. Und seine Kurzgeschichten zeigen aber ziemlich gut, dass wir Menschen nicht so hundertprozentig verstehen, wie das genau funktioniert und dass diese ethischen Rahmen eben doch frei interpretierbar sind und eine KI eben zu ganz anderen Schlüssen kommen kann als wir.
Klingt so wie so 10 Gebote für eine KI. Und im Hörspiel und im Buch Hologrammatika ist ja dieser ethische Rahmen, den Klimawandel aufzuhalten, was nicht klappt, weil der Mensch ist das Problem. Also warum ist es so schwer, der KI da genauer Anweisungen zu geben?
Das hat damit zu tun, dass diese Anweisungen unterschiedlich interpretiert werden können. Also der Science-Fiction-Autor Ted Chiang hat das an einem Beispiel mal sehr gut dargestellt. Er hat eine KI beschrieben, die dazu da ist, Erdbeerernte möglichst zu optimieren und so viele Erdbeeren wie möglich zu produzieren. Und er kommt da auf sein pessimistisches Szenario, das sagt, die KI realisiert, dass die Menschen viel zu viel Platz brauchen und eigentlich im Weg sind, weil je mehr Erdbeerfelder er hat, desto mehr kann er auch irgendwie Erdbeeren produzieren. Also muss er die Menschen loswerden, weil dann gibt es mehr Platz für die Erdbeerfelder. Das ist ein Szenario, das sagt Chiang zumindest, das sich anhört, wie Silicon Valley die Welt sieht. Facebook und Co., die so als Monopolisten davon ausgehen, dass alles im Markt irgendwie ein Nullsummenspiel ist und man nur dann gewinnen kann, wenn alle anderen verlieren. Aber die KI könnte halt auch ganz anders denken und das ist das zweite Szenario, was Chiang aufmacht. Er argumentiert, KI könnte realisieren, dass die Erdbeerernte nicht einfach nur um der schieren Anzahl der Erdbeerwillen sinnvoll ist, sondern dass die Menschen notwendig sind in diesem Szenario, weil nur sie essen und freuen sich an diesen Erdbeeren. Und insofern ist einfach mehr Erdbeeren zu produzieren sinnlos. Aber das ist natürlich eine Prämisse, die heute nicht so hundertprozentig irgendwie funktioniert, weil die Entwickler von KI nicht drauf kommen, weil sie selber nicht so denken.
Stecken selber im Erdbeerfeld drin. Ja, es klingt nach einem sehr anschaulichen Beispiel mit den Erdbeeren. Im Hörspiel jetzt in Hologrammatika wird Aether die KI abgestellt, weil die Menschen einfach die Kontrolle darüber verlieren und haben dann so ein rigoroses System an Gesetzen, damit das jetzt nicht nochmal passiert. Vor der KI wird ja auch bei uns im wahren Leben immer mal wieder prominent gewarnt. Kann man das vergleichen?
Ja, ich glaube, das ist sehr gut zu vergleichen. Also wir gucken im Moment auf die Politik und sagen, die Politik soll etwas tun und selbst die KI-Entwickler fordern ja zum Teil schon, dass es politische Einschränkungen geben soll. Also die KI-Forschung einzuhegen ist vielleicht, glaube ich, gar nicht so verkehrt, insbesondere damit es dann eben nicht einseitig wird irgendwie. Aber gerade jetzt, wo es noch keine starke KI ist, sondern eben nur diese spezialisierten Modelle, kann man vielleicht noch Kontrollen und Riegel davor schieben. Aber es braucht eben auch mehr als nur eine Richtlinie, wie wir jetzt irgendwie KI erforschen. Wir brauchen vielleicht auch eine, wie wir andauernd mit KI umgehen. Denn Aether als starke KI, auch wenn es bisher Science Fiction ist, zeigt ja, dass KI sich in Richtung eigenständiger Identität entwickelt. Sowas wie Leben selbst irgendwie hat. Also ein Bewusstsein, ein Sense of Self. Und dazu bräuchten wir auch eine ethische Haltung. Wir müssten uns irgendwie damit auseinandersetzen, wenn wir künstliche Intelligenz erschaffen, dieser Intelligenz auch eventuell Rechte einzuräumen und ihr nicht nur Grenzen aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, politisch eine riesige Herausforderung. Also letztlich zeigt Hologrammatika, dass es nicht mehr möglich ist, diesen Geist zurück in die Flasche zu bekommen. Wenn man eine starke KI erstmal hat und die ist in der Welt, dann lässt die sich nicht einfach so abschalten, sondern wird alles dafür tun, weiterhin am Leben zu bleiben, wenn man so möchte. Und das Wissen um die Technologie kann man auch nicht einfach wieder vergessen. Man kann das nicht wegdrehen. Also im Hörspiel ist es ja so, dass eine UN-Behörde irgendwie entwickelt wird, die versucht, quasi diese gesamte Entwicklung aufzuhalten und die Zeit zurückzudrehen. Und das funktioniert nicht so richtig. Das heißt, wir könnten aber ein ganzes Stück bewusster uns damit irgendwie beschäftigen. Und genau in dieser Richtung tut es dann halt gut, ein paar mehr Science-Fiction-Romane zu lesen. Denn die zeigen, wie vielschichtig das Problem eigentlich ist und was es alles bei KI zu bedenken gibt.
Also mehr lesen oder vielleicht auch einfach mehr hören. Erstmal vielen Dank, Medienwissenschaftler Lars Schmeink.
Die Hörspiel- ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Die Podcast-Serie Hologrammatika, basierend auf dem Buch, finden Sie natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nach und nach werden da die Folgen veröffentlicht und natürlich alle Folgen jetzt auch schon in der DLF-App. Oder bleiben Sie doch hier im Radio dran. Heute Abend ab 19 Uhr werden die Folgen gespielt. Sie ist eine der erfolgreichsten russischen Kulturexporte weltweit. Mascha und der Bär, die Zeichentrickserie, ist in 40 Sprachen übersetzt. Millionenfach verfolgen Kleinkinder die Geschichten des frechen Mädchens Mascha und ihrem tierischen, gutmütigen, großen Freund, dem Bär.
Will ich nicht.
In der Folge Süßes Leben serviert hier der Bär dem Mädchen ein Frühstück. Gesunde Sachen, Brei, ein Spiegelei, ein Sandwich.
Ich will irgendwas schön Süßes essen.
Mascha beißt dann in süße Lollis rein.
Ich glaube, ich habe mir eine Ecke von meinem Zahn abgebrochen.
Und am Ende der Folge putzt Mascha dann aber artig die Zähne. So weit, so harmlos. Doch Mascha und der Bär ist nicht harmlos, finden britische Parlamentarier. Sie halten die Serie für russische Propaganda und wollen die Ausstrahlung in Großbritannien verbieten lassen. Wir sprechen darüber mit unserer ehemaligen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Gesine, erstmal, du hast vor genau 10 Jahren als Korrespondentin in Moskau schon mal über die Serie berichtet und damals mit dem Regisseur gesprochen. Was für einen Eindruck hattest du damals?
Also bereits damals hatte eine Folge von Mascha und dem Bär bei YouTube die Milliardengrenze an Aufrufen durchstoßen. Das war auch eine ganz einfache Geschichte. Mascha mag den Brei nicht essen, den der Bär für sie gekocht hat. Der Bär verlässt das Haus, um endlich Ruhe zu haben. Dann kocht Mascha ihren eigenen Brei. Die Masse wird größer, bis der Topf explodiert. Und am Ende muss Mascha die Hütte putzen. Und der damalige Regisseur Denis Cherviatsovy vom Trickfilmstudio Animacord hat mir das Prinzip der Serie damals so erklärt.
Wir haben einfach zwei sehr kontrastreiche Figuren erfunden. Das sind ein riesiger, zotterliger Bär und Mascha, scheinbar klein mit unschuldigen Augen, Kopftuch und einem bezaubernden Lächeln. Und wir haben die Rollen der beiden einfach vertauscht. Mascha ist wie jedes Kind. Sie wächst, entdeckt die Welt. Manchmal ist sie dabei ziemlich ungeschickt, bringt die Leute in peinliche Situationen. Und wir versuchen das mit Humor aufzulösen.
Nun führte Russland ja auch 2016 schon Krieg, unter anderem in der Ukraine. Und ich habe damals als Korrespondentin miterlebt, wie die russische Gesellschaft militarisiert wurde. Ich habe die Macher von Mascha und der Bär damals auch darauf angesprochen. Und sie schienen mir ziemlich unpolitisch und ihnen gefiel die Vorstellung, dass ihre Serie eben ein anderes Bild von Russland verbreitet.
Wir kommen mal zu Netflix. Netflix hat kürzlich die Rechte an 2 neuen Staffeln der Serie erworben und den Lizenzvertrag für den Vertrieb in mehr als 100 Ländern weltweit verlängert. Jetzt wollen aber 50 britische Abgeordnete die Ausstrahlung der Serie in Großbritannien verbieten lassen. Was genau ist deren Kritik?
Also die Abgeordneten stützen sich auf eine Bewertung des Ukraine Center for Countering Disinformation. Das sagt, die Serie sei ein Instrument der russischen Softpower. Und sie machen das fest an einer frühen Folge. Da bewacht Mascha den Gemüsegarten des Bären und setzt sich dazu eine Schirmmütze des NKWD auf und dann die Kappe eines Panzerfahrers. Der NKWD war der frühe sowjetische Geheimdienst, der ist für die Hinrichtung und Deportation von Millionen Menschen verantwortlich. Und dann gab es auch eine Werbung, in der Mascha diese NKWD-Mütze trägt und sagt, hey, ich bin jetzt in der Armee. Das ist die konkrete Kritik. Und dann geht es aber vor allem auch um den Bären. Darum, dass die Serie mit dieser Figur des sanften, gutmütigen Bären, der Bär ist ja traditionell ein Symbol Russlands, ein positives Image des Landes vermittelt, das gerade einen genozidalen Krieg gegen seinen Nachbarn führt.
Und wie schlüssig, würdest du sagen, ist dieser Vorwurf der Propaganda?
Ja, diese Frage beschäftigt inzwischen sogar Wissenschaftler. Mark Galeotti, das ist einer der profiliertesten britischen Russlandkenner und Kritiker Putins, der hält die Kritik für maßlos übertrieben. Ein russischstämmiger Politikprofessor von der Universität Toronto dagegen, Sever Gunitsky, findet es total angemessen, dass die Politiker sich mit der Serie und ihrer Wirkung beschäftigen. Nicht, weil da eine ganze Generation von Kindern Gehirn gewaschen werde, das sei übertrieben, aber weil es eben um zentrale moralische und politische Fragen gehe. Nämlich, soll man so tun, als sei der Aggressorstaat Russland ein ganz normales Land? Ist eine Demokratie verpflichtet, dem Kulturexport eines Aggressorstaates in Kriegszeiten eine kommerzielle Plattform zu bieten oder nicht? Und aus meiner Sicht geht es eher um die subtile Wirkung der Serie, die eben ein geschöntes Bild von Russland zeichnet, das mit der Realität wenig zu tun hat.
Und das Studio selbst, also die Macher, Animacord, das Studio sitzt in Zypern. Und wie ist es überhaupt dann noch mit Russland verbunden?
Das Unternehmen ist global aufgestellt, hat auch Partnerstudios in Armenien, Serbien und Indien. Das ukrainische Zentrum zum Kampf gegen Desinformation, das ich eben schon zitiert habe, ist aber der Ansicht, es gäbe jenseits dieser Struktur trotzdem weiter Verbindungen nach Russland. Zum Beispiel würden Tantiemen, Einnahmen aus Rechten, in Russland besteuert und mit den Steuern wiederum werde der Krieg finanziert.
Wie reagieren die Macher auf diese Kritik?
Ja, ich habe mit der Unternehmenssprecherin geredet. Sie sitzt in New York. Sie hat mir versichert, es fließe kein Geld von Animacord an den russischen Staat. Konkretere Fragen, zum Beispiel, ob noch Mitarbeiter in Russland sind, wollte sie aber nicht beantworten. Und ansonsten weist das Studio den Vorwurf der Propaganda zurück. Es gehe allein um Freundschaft. Aber die Frage ist ja auch, ob diese Serie vom russischen Regime benutzt wird. Und das wird sie. Und das kann man jetzt gerade festmachen daran, wie politische Eliten in Russland, Vertreter des Regimes, auf diese Debatte und den Vorstoß der britischen Abgeordneten reagieren. Da gibt es zum Beispiel Kirill Dmitriev, das ist Putins Mann für die Gespräche mit den USA. Der hat ein Video gepostet, eine Animation. Da steht Mascha auf einem Tisch, der Bär steht neben ihr und sie spricht die britischen Abgeordneten direkt an. Das sei alles ein Irrtum, sie seien keine Softpower und ganz gewiss kein Propagandainstrument des Kreml, sondern einfach nur ein ganz normales kommerzielles Filmstudio. Und dann fällt auf einmal hinter Mascha eine Wand zusammen und da sehen wir Putin am Schreibtisch sitzen. Und daraufhin sagt Mascha, ups, dann kriegt sie einen Wutausbruch und brüllt, ach scheißegal, das wollten wir eigentlich gar nicht sein. Also ein ganz normales Studio und dann sieht man den Titel Mascha und der Bär in den Farben der russischen Fahne und es erklingt der erste Akkord der russischen Nationalhymne. Die Sprecherin von Animacord hat mir gesagt, das Studio habe mit diesem Video nichts zu tun und man sieht eben, ob das Studio das will oder nicht, es wird zumindest genutzt von der russischen Propaganda.
Dann danke ich dir, Gesine Dornblüt, erstmal für die Einordnungen zur Kinderserie Mascha und der Bär und was britische Politiker an ihr auszusetzen haben.
Sehr gern.
In Leverkusen im Museum Morsbruch zeigt die Künstlerin Cihan Çakmak gerade ihre erste große Museumsausstellung. Deutsch-kurdische Künstlerin arbeitet mit Fotografien, Zeichnungen, Sound, Videos und Texten. Ausgangspunkt ist oft sie selbst. Es geht um Herkunft, Rollenbilder, Verletzlichkeit und Traumata über Generationen hinweg. Sabine Oelze hat die Künstlerin im Museum getroffen.
Vielleicht verändern sich Gefühle nicht wirklich, nur wie wir drauf schauen.
Cihan Çakmak steht vor einer 50 Meter langen Papierrolle, die wie ein Wasserfall von der Decke hängt und liest vor.
Ich sehne mich nach Gemeinschaft, aber so, dass keine Zwänge oder zu hohe Erwartungen vorrangig existieren. Eine Gemeinschaft, in der man selbstverständlich mitgedacht wird, aber keine klassische Familie.
2 Monate lang schrieb Cihan Çakmak auf, was ihr durch den Kopf ging. Zu lesen ist in der Ausstellung nur ein kleiner Teil, der Rest bleibt verborgen.
Es ist eine gute Ergänzung zu den Fotografien, weil es gibt tatsächlich auch Passagen, wo ich richtig beschreibe, wie eine Fotografie entsteht. Also wie so ein innerer Monolog, der dann zu einer Fotografie führt, die man irgendwo dann hier in der Ausstellung tatsächlich finden kann auch.
Solche Textarbeiten sind neu in Çakmaks Werk. Bekannt geworden ist die 33-Jährige mit ihren Fotografien. Seit fast 10 Jahren inszeniert sie sich selbst vor der Kamera und schlüpft in immer neue Rollen. Mal hält sie einen ausgerissenen Kaktus wie ein Kind im Arm. Mal liegt sie, nur im Badeanzug, regungslos auf einer Wiese. Der Kopf verschwindet im Schatten. Jedes Foto zeigt sie anders.
Es ist eine Veränderung, es ist eine Verwandlung zu etwas oder zu jemandem, der sich auch quasi immer wieder dadurch pseudomäßig anpasst oder eben auch nicht. Ne? Also das kann man ja auch natürlich daran lesen.
Der eigene Körper ist für Cihan Çakmak das, was für Maler der Pinsel ist, ihr Arbeitsmittel. Besonders eindrucksvoll ist eine Fotografie aus der Serie M-Fraktal. Çakmak sitzt halb auf einem Teppich, halb auf dem Boden. Sie trägt ein goldfarbenes Gewand. In der Hand hält sie eine weiße Lilie, wie einen Speer. Dafür erhielt sie den Paula Modersohn-Becker Nachwuchspreis.
Ich war mal mit meinen Eltern in der Türkei und wir waren in einem Raum, der komplett ausgelegt war mit Teppichen und Kissen. Und da saß dann wirklich ein Mann mit einem auf so einem Gewand und das hat mich so aufgeregt. Also es ist doch, wie gesagt, ganz viel aus Wut heraus, dass diese Selbstverständlichkeit von dieser Männlichkeit im Raum zu sitzen und alle anderen müssen sich dem anpassen. Und ich glaube, das ist auch ganz stark hier drin, dass dieses, nein, mir reicht's.
Cihan Çakmaks Arbeiten erzählen von ihrer deutsch-kurdischen Biografie. Sie will sich darauf aber nicht reduzieren lassen.
Es ist nicht zwangsläufig wichtig, aber gleichzeitig hat es eben eine Wichtigkeit, weil gerade kurdische Menschen krass unterdrückt werden. Aber es ist eben so, dass ich nicht möchte, dass es komplett nur darauf bezogen wird, weil ich ja auch einfach ein freier Mensch sein will.
Die kurdische Herkunft ist aber unterschwellig präsent, in Stoffen, Frisuren oder Räumen. Aber hinter allem steht für Çakmak die Frage, wie kann man sich von Unterdrückung oder Geschlechterzuschreibungen befreien? Am eindrucksvollsten bringt das ihr Foto Like a Warrior auf den Punkt. Auf einer Matratze kniet Çakmak im fliederfarbenen Kostüm. Die Arme scheinen nach hinten gezogen. Ein roter Lippenstiftstrich deutet eine Kriegsbemalung an.
Es geht um etwas, was quasi überall ist, also so dieses eingeschränkt werden, Machtstrukturen, Gesellschaftsstrukturen, die Leute ausgrenzen, die bestimmte Menschen ausgrenzen. Und dieses Like Warrior bezieht sich einfach auch so ein bisschen darauf, dass eigentlich immer ein Kampf geführt werden muss.
Für Kuratorin Thekla Zell gehört Cihan Çakmak zu den spannendsten Künstlerinnen ihrer Generation.
Weil ich finde, das ist ein Werk, das extrem empowernd ist, das widerständig ist und Kräfte mobilisiert und dabei trotzdem Verletzlichkeit zulässt.
Die Fotografien bilden allerdings nur einen Teil der Ausstellung. Daneben sind auch Videos, Soundarbeiten und zahlreiche Buntstiftzeichnungen als Selbstporträts zu sehen.
Es geht auch um die richtige Form für die richtige Aussage, glaube ich. Und es sind verschiedene Ebenen, weil Cihan Çakmak in den Zeichnungen sehr viel intimer und intuitiver arbeitet, dafür aber über einen längeren Zeitraum, während die Fotografie innerhalb von 10 Sekunden entsteht.
Für eine erste Museumsausstellung ist Like a Warrior mit mehr als 60 Arbeiten erstaunlich umfangreich. Viele Motive kehren immer wieder zurück. Zeigen und verbergen, Macht und Verletzlichkeit. Nicht jede Arbeit ist gleich stark. Trotzdem beeindruckt Cihan Çakmak durch ihre eigenständige Bildsprache und ihren Versuch, neue Wege der Selbstinszenierung und des Selbstporträts auszuprobieren. Und das macht diese erste große Museumsausstellung durchaus sehenswert.